Thank you.
Danke. Möchte jemand darauf reagieren? Das ist eine offene Diskussion, nicht nur wir hier am Tisch. Wir wollten Bilder zeigen, um etwas Konkretes zu haben als Grundlage für die Diskussion, um nicht nur zu sprechen, sondern wir wollten auch etwas zeigen. Vielleicht kann ich jetzt meine Geschichte erzählen. Wie wir in dem Musikclip gesehen haben. Ich habe das nicht genau alles verstanden, weil ich nicht gut höre. Und wir haben die Vertreibung von Menschen gesehen in verschiedenen Lebensbereichen. Und am Ende haben wir Bilder gesehen von arbeitenden Menschen. Und man wusste, dass das in der Vergangenheit war, dass das früher passiert ist, bevor das Video gemacht wurde. Was geschieht nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern für vielen auch mit Arbeitern, Vierteln geschehen, auch Weißen. Dass sie Gentrifizierung erfahren haben in den Vereinigten Staaten heute. Um ein Beispiel zu geben, was ich durch diese Massenverhaftung als Klassenkrieg, es gibt 70 Millionen Menschen, die wegen ihrer Vorstrafen 70 Millionen Menschen, die nicht sich auf solche Stellen bewerben dürfen, die wir hier gesehen haben, auch Weiße. Und diejenigen, die denken, dass America First und Make America White Again das lösen wird, aber die sind Weiße und nicht die restlichen, also die wir als People of Color bezeichnen. Also das Argument ist, das vorherrschende Argument, was benutzt wird, um diese massive Kriminalisierung und Einkerkerung rechtfertigen, waren Gangs, Gangaktivitäten, Gangs. Das ist die Storyline. Und diese Narrative, dieses Argument dringt auch in das Gefängnissystem ein. Es gibt Gefängnisse innerhalb der Gefängnisse in den Vereinigten Staaten, in dem Stammheim-Gefängnis zum Beispiel, in Stammheim auch, hier in der BRD, ein Gefängnis innerhalb des Gefängnisses mit in einer elendigen Situation, wo in Kalifornien zum Beispiel und auch woanders diejenigen, die ins Gefängnis gesteckt wurden und sie werden dann auch mit Vergehen im Gefängnis selbst beschuldigt und dann in diese Sonderabteilung kommen und dann bleibt man dafür immer, bis man stirbt. Also das bedeutet also, dass diese Gangs beschrieben werden, ist ein Organisationssystem, das der Strafvollzug Ende der 70er Jahre entwickelt hat, um die Solidarität zwischen den Gefangenen zu unterminieren. Und es gibt, und man möchte hier die Weißen gegen die Schwarzen ausspielen und diejenigen und die Nachfahren derjenigen, die in diesem Gefängnis, in dem Gefängnis geschickt worden sind, haben natürlich einige dieser Attribute übernommen, die ihnen zugeschrieben wurden. Also die Gefängnisse in dem Gefängnis, im Gefängnis versuchen dort rauszukommen. Und das war, sie wurden unterteilt nach ethnischen und regionalen Herkunft. Und dort wird gesagt, dass man hier rassistisches Denken die einzige Lösung sei. Und sie wollten verzweifelt rauskommen und haben dann verzweifelt gekämpft um die weiße Vorherrschaft und der schwarze Konzeptionalismus und so weiter aufrechtzuerhalten. Nachdem das immer wieder gescheitert ist in dieser schrecklich engen Situation. Und die Menschen können sich noch nicht mal sehen. Sie können sich nur etwas zurufen, durch die Gefängnis machen. Und dann erkannten sie, dass die einzige Möglichkeit für sie, aus dem Gefängnis, innerhalb des Gefängnisses rauszukommen, war, S- so mit vertikal mit den Gefängniswärtern zu kommunizieren und horizontal rassistisch mit den Mitgefangenen zu kommunizieren. Ich möchte noch etwas zu den Bildern sagen. Und ich erinnere mich an die Präsentation in Südafrika. Diese Banane wird mit Schwarzheit assoziiert. Man muss gar nicht sagen, wenn man eine Banane auf das Fußballfeld sieht, dann verstehen die Leute, das ist eine Beleidigung eines schwarzen Spielers. Und das finde ich ganz interessant. Und wenn man sich vielleicht daran erinnert, vor 4 oder 5 Jahren gab es einen Fußballspieler, hat diese Banane aufgegriffen, hat sie geschält und hat sie dann gegessen. Und dieses Bild ist viral gegangen. Er war Brasilianer. Und es gibt jetzt einen Hashtag, We are all monkeys, wir sind alle Affen. Also alle haben ein Selfie gemacht, während sie eine Banane essen und haben gesagt, wir sind alle Affen. Und schwarze Frauen haben posiert, wir sind keine Affen. Das ist eine Beleidigung. Und ich finde das ganz interessant, welche Konzeption dahinter steht. Also rassistisch, dass der Protest hier rassistisch ist und nicht antirassistisch ist. Und diese Vorstellung einer Banane, dass es hier die klare Zuschreibung gibt. Es gibt keine, man muss das gar nicht kommentieren. Man kann eine Banane werfen und alle verstehen das dann sofort. Das ist eine Beleidigung. Man muss gar nichts sagen. Und das ist auch recht interessant. Intern. Man muss gar nicht noch nicht mal was sagen. Einfach nur eine Banane werfen. Symmetrie? Dieses Bananenbeispiel ist gut. Und das ist äquivalent vielleicht mit der Ben-Frage. Was bedeutet es nun, dass Menschen offen rassistische Dinge sagen, dass Menschen ganz offen rassistische Symbole verwenden. Und ich frage mich jetzt, ob man auch, dass die Banane eine Manifestation eines sich so ändernden Paradigmas sind. Was ist nun mit all diesen Dingen, mit denen wir uns in den letzten 30 oder 50 Jahren befasst haben? Dieser Zeitrahmen, immer wieder als Rassismus gedacht haben, dass man nicht offen zum Ausdruck bringen kann. Wir haben über kulturellen Rassismus gesprochen, Kulturalismus, wo die Leute indirekt sprechen müssen und die Symbole, die damit in Zusammenhang stehen. Glaubt ihr, dass all das jetzt plötzlich verschwunden ist? Was ist die Analyse dahinter? Wenn wir uns auf solche Ereignisse konzentrieren, die Ben-Geschichte, diese Bananengeschichte, was ist die Verbindung zwischen diesen beiden Formen von Rassismen, ein Paradigmawechsel? Bedeutet das, dass Antirassismus einen langen Kampf verloren hat? Wie können wir das erklären, wenn wir denken, dass das wichtig ist? Meine Frage ist nun, nach dieser Machtbeziehung, so wie wir erklären, dass durch die gesellschaftlichen Kräfte, durch die Kapazität und den intensiven Kampf, der dahinter liegt. Und wir brauchen eine Erklärung, die politisch ist, die sich auf diesen Kampf und die Macht bezieht. Das ist eine sehr wichtige Frage in Bezug auf die unter Betonung der Meinungsfreiheit, aber nur bestimmten Meinungsfreiheit. Man kann alles sagen, was man will, solange es nicht die Machtformen kritisieren, die die sozialen Bedingungen untermauern. Wir sehen unterschiedlichste rassistische Ausdrucksformen verbreiten. Aber wenn man das kritisiert, wenn man den Staat kritisiert, wenn man aus der Linie tritt, wenn man in bestimmten Institutionen spricht, an einigen Universitäten, in gewissen Ländern, wenn man sich kritisch gegenüber Rassismus äußert, dann wird gefragt, oh, worüber sprichst du? Das sind nicht wir. Man kann das gar nicht sagen. Es gibt ein Verbot in einigen Institutionen, in einigen Formen. Nochmal hier ein weiteres Beispiel zu nehmen. Man darf zum Beispiel nicht Israel kritisieren. In Arizona hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, dass man keine öffentlichen Gelder benutzen kann, um Redner zu finanzieren, innerhalb der Universitäten oder außerhalb der Universitäten, die sich kritisch zu Israel äußern. Also, wenn man als Redner sein Honorar bekommen möchte, dann muss man ein Formular ausfüllen und da muss man unterschreiben, dass man nicht Israel kritisiert. Und wenn man Israel kritisiert, dann bekommt man kein Honorar. Und dadurch werden jetzt Redner privat finanziert, um das zu umgehen. Also man sieht hier, wie die institutionellen Formen des Ausdrucks, der Meinungsfreiheit hier Erlaubnis erteilen oder Erlaubnis entziehen. Und das hat mit den Formen der Macht zu tun. Ich wollte hier gerade eine Verbindung ziehen. Soll man vielleicht noch etwas zum ersten Bild sagen? Das war ein Asylbewerber, der Selbstmord begangen hat? Nein, das war ein 19-jähriger schwarzer junger Mann in Columbus, Ohio, in einer Universitätsstadt. Er hatte ein Messer und hat gedroht, dass er Selbstmord begehen wollte. Und das Bild, was wir gesehen haben, der Polizist, der versuchen sollte, ihn davon zu überzeugen, das nicht zu tun, seine Pistole in der Hand hielt. Und das ist natürlich eine Metapher für die rassistische Macht. In Schweden ist das geschehen, als ein afghanischer Asylbewerber Selbstmord begangen hat. Und er wurde danach, es war ein Selbstmordversuch, und er wurde dann verhaftet. Und jetzt hat er eine Gefängnisstrafe bekommen dafür. Und das geht zu dieser der natürlichen Unsichtbarkeit und der politischen Unsichtbarkeit zurück. Und auch, wie wir sie sehen. Und wenn wir unser Leben nicht mehr verlieren können, was dieses Leben im Sinne von Butler gesehen wird von Anfang an. Dort gibt es eine Frage. Ist irgendwo das Mikro? Könnten Sie bitte aufstehen und dann etwas sagen? Ich weiß nicht, ob ich ganz weit weg bin von dem, wo Sie gerade sind. Aber ich frage mich, ob es eine Lösung wäre, um da rauszukommen, dieses Umarmen des Rassismus für mich jetzt als Person hier, die hier sitzt, die jetzt in der Position einer Mutter ist, dass ich eine neue Generation aufziehen soll und mit der Frage zu tun habe, wie wir das erklären. Wie wir mehr Solidarität schaffen können und neue Symbole schaffen können, neue Worte formen können. Für eine freie Welt vielleicht. Wie können wir das machen? Das ist eine Frage, die wir gemeinsam diskutieren müssen. Nicht eine Person kann das beantworten. Ich hoffe zumindest, dass die Diskussion während dieser 3 Tage sein wird. Die Frage der Solidarität und die Frage der Abhängigkeit, das ist eine Frage, die sich uns alltäglich stellt. Nicht jedem natürlich, aber vielen. Wir kommen jetzt zur zweiten Runde. Erstmal Bilder Und dann bitte ich Sie um Ihre Reaktion.
Thank you. Again, remark.
Anmerkung. Ich dachte eben an den Toten im Meer. Wie können wir denn etwas zeigen und etwas besprechen und gleichzeitig noch respektieren, wenn wir etwas so visualisieren? Wir sehen Leichen, wir sehen Menschen, Tote und Lebendige in den Booten. Also das, hier die, das berühmte Kind am Strand. Und ich frage mich noch, wie wir so etwas zeigen können und gleichzeitig Respekt zeigen, zollen. Und das Problem behandeln. Ich glaube, das erste Bild, das berühmte Sklavenschiff, war auch eine Art, den Sklavenhandel darzustellen, ohne jemanden zu zeigen. Und das ist eins der eindrucksvollsten Bilder der heutigen Zeit. Und ich glaube, sowas muss man immer wieder zeigen, dass wir alle Informationen bekommen. Und ich denke, dieses Bild ist immer noch genauso eindrucksvoll wie vorher. Und man braucht keine toten Menschen dazu zu zeigen. Ja, Sie sprachen hier vom Bild von Alain Codi. Ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied zwischen diesem Bild und allen anderen, die wir gesehen haben. Sie sagten, das wollen Sie gar nicht mehr sehen, weil es verstört. Und die meisten Menschen wollen keine Toten sehen, wollen diese Leiden, diese Schmerzen nicht sehen. Die Karikativen wissen das schon sehr lange. Aber bei Alain Codi war es etwas anders. Und ich habe mir das ein bisschen näher betrachtet. Damals, wenn man sich mal anhört, was Menschen sagten, die dieses Bild gesehen haben, dann sagten sie in ganz Europa, das sieht aus, als ob es schläft. Das sieht aus wie mein Sohn, der schläft. Und dadurch konnte man das Bild betrachten und es aufnehmen und dieses Bild des schlafenden Kindes auf sich wirken und damit auch alle Fakten und alle Realitäten der Migration, die Schmerzen, den Tod und das Leiden aufnehmen. Und deshalb hatte das so einen großen Impact. Es wurde so oft geteilt, 20 Mal mehr als jedes andere Bild. im Hinblick auf die Flüchtlingskrise. Twitter hat geforscht und hat gesagt, das war eines der wichtigsten Bilder und dass das öffentliche Bewusstsein der Krise gegenüber geöffnet hat. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir das Leiden darstellen. Und daran sollten wir vielleicht auch denken. Können Sie mir oder uns mehr Informationen über einen den Slides zeigen, wo zwei weiße Menschen, die ich also als weiß sehe, die sagen, ich bin stolz, Rassist zu sein. Denn ich bin immer dankbar, wenn weiße Menschen sagen, ich bin Rassist und stolz darauf. Und wenn sie sagen, ich bin Antirassist, dann misstraue ich dem. Es ist also eigentlich gut, wenn weiße Menschen sagen, ich bin stolz darauf, ein Rassist zu sein. Denn in meiner Erfahrung ist das nicht der Fall und als Asiatin in Deutschland habe ich eigentlich diese Erfahrung noch nicht gemacht. Also warum hat Alain Cordier dieses Bild veröffentlicht? Es ist Leiden, aber es ist vor allem auch ein unschuldiges Kind. Aber im Mittelmeer wurden auch so viele schwarze Kinder, ertrunkene Kinder aufgefischt. Warum reden wir davon nicht so viel? Es wird viel davon gesagt, aber es gibt weiter Grenzen, es gibt weiter Ausweisungen. Und was ist mit dem Vater? Wir wollen über ihn sprechen. Es ist interessant, das zu zeigen. Aber was ist mit seinem Vater oder seinem Cousin? Fragen wir die auch? Haben wir die Mutter dieses Menschen gefragt? Haben wir gefragt, ob wir das Bild hier heute projizieren dürfen und veröffentlichen dürfen? Das ist auch Rassismus. Wir haben sie nicht einbezogen. Wir sprechen über sie. Aus dem Publikum, dann Maya. Es gab ja auch eine Studie über dieses Bild, das hielt ich für zweifelhaft. Und da ging es angeblich um Mitgefühl und um die Menge an Spenden. Und das war eine ziemlich große Studie. Und ich glaube, dieses Bild, da geht es auch um das Konzept von Humanitären. Und ich glaube, auch die Viktimisierung spielt da eine wichtige Rolle. Denn diese Studie hat die politischen Konsequenzen nicht beleuchtet, sondern nur die Spenden. Die ist natürlich nicht falsch, aber das ist ein Ausdruck von Viktimisierung, nicht unbedingt von politischem Willen. Und sie sagten in dieser Studie, auch wenn mehr als eine Person im Bild ist, dann hat man weniger Mitgefühl, dass ein Mensch nur für einen Menschen Mitgefühl aufbringen kann. Also mich wundert das noch ein bisschen, aber ich habe auch an solchen Bildern gearbeitet. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Bild dieses Kindes eine wichtige Rolle spielt. Als David Cameron die Save Our Children-Kampagne ins Leben gerufen hat, da ging es auch darum. Und José Muñoz hat auch das Konzept von Edelman No Future kritisiert. Und er meinte damit eigentlich das Leben und die Zukunft von jungen US-Bürgern. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber ich glaube, der Status des Bildes kann auch nicht einfach definiert werden von dem, was man sieht, sondern auch, wie es weiterverbreitet wurde. Ja, und da gibt es auch den Unterschied zwischen Kindern, die als unschuldig angesehen werden und Kinder, die als kriminell dargestellt werden, wie zum Beispiel palästinensische Kinder. Es gibt nicht nur eine Ansicht von Kindheit. Ja, zu dem Bild und zu dem, was gesagt wurde, zum Mitgefühl. Es geht im Grunde um das emotionelle Crescendo, um die Erfahrung desjenigen, der das Bild betrachtet. Und man sieht zurzeit auch sehr viel virtuelle Realität. Und viele UN-Sponsoren haben auch Filme veröffentlicht, um solches Mitgefühl hervorzurufen, um mehr Spenden zu bekommen. Ich würde mal empfehlen, dass man sich den Film ansieht von der NGO Refugee Child oder International. Das ist einer der besten Filme, den ich letztens gesehen habe. Es ist ein kurzer Clip und zeigt ein Flüchtlingslager, ein Kind, ein Junge und seinen Vater. Und der Vater erzählt dem Kind eine Geschichte. Der Vater ist erschöpft. Und das Kind hört die Geschichte von einem Superhelden, der das Kind mit auf einen Flug nimmt und ihm alles von oben zeigt. Und er sieht ein bisschen aus wie Batman. Dann setzt er das Kind wieder ab und dann zeigen sie ganz klar, dass der Superheld der Vater ist. Und es geht in dem Film um den Vater des Kindes, der damit klarkommen muss, dass sein Kind ein Flüchtling ist und der Geschichten erfinden muss, um das Kind aus seiner Situation zu extrahieren. Und ich glaube, das war einer der Filme, die diese Opfernarrative geändert hat. Es gibt doch die kollektive Abunanada, Filmemacher, Künstler, die kurze Videos von 60 bis 90 Sekunden auf der Website veröffentlichen jede Woche. Und die wollen dort die Würde des Bildes wiederherstellen. Und diese Arbeit ist wirklich fantastisch. Dann gehen wir zur letzten Runde über. Das ist ein Bild von einer israelischen Frau in Israel. Die sagte, sie sei rassistisch.
Thank you. So you had the
Danke. Sie haben eine Übersetzung bekommen, wenn Sie möchten. So, jetzt haben wir hier eine kleine Einzelarbeitsphase. Gibt es Reaktionen? Anmerkungen? Wir können auch noch mal das aufgreifen, was eben gesagt wurde. Es gab das Bild des Schwarzen Piets und auch vorher war das Bild mit Angela Merkel und der Frau mit dem geschwärzten Gesicht, die Melchior, der Heiligen Drei Könige, darstellen wollte. Und hier sehen wir die enge Beziehung zwischen Christentum und Rassismus. Dieser imperialistische Glaube in Verbindung mit der Moderne. Und S.K. Wolrath, eine deutsche Theologin, stellt in Frage, dass man Rassismus als Glaubenssystem behandeln sollte. Man muss an etwas glauben, was nicht existiert, wenn man an Rassismus glaubt. Also meine Frage wäre jetzt an Sie am Tisch, wäre es möglich, sich vorzustellen, dass es einen antirassistischen Glauben geben kann? Wäre das vielleicht eine Strategie, um einen Diskurs außerhalb des rassistischen Diskurses zu ermöglichen? Danke. Wir sammeln jetzt erstmal wieder drei Fragen. Da hinten ist noch eine. Hinten links. Ich möchte mal kurz sagen, wo ich herkomme. Sie haben Arizona erwähnt und dass es nicht erlaubt ist, Israel zu kritisieren. Und davor haben wir über Deutschland gesprochen und das Problem als der Rasse als Konzept, wenn ich das korrekt verstanden habe, das erst jüngst in die Debatte aufkam, da wo ich herkomme, in Polen, ist diese Diskussion über den Holocaust und den Antisemitismus in die öffentliche Diskussion erst vor einigen Jahren kam. Es war eine sehr heftige Diskussion und vor einigen Wochen hat der polnische Präsident ein Gesetz unterzeichnet, das verhindert, dass es Zeugenaussagen geben darf, die bezeugen, dass es eine polnische Beteiligung gab an der Ermordung der Juden. Und wenn Sie über Antirassismus sprechen, in Ländern wie in Polen, oder ganz allgemein in Europa, wo Rassismus Teil der Politik, der Identität ist und der Staat scheint die Macht zu sein, die die eine rassistische Narrative immer wieder verstärkt. Also es gibt hier ein Problem, ein bestimmtes Bewusstsein zu schaffen, ein politisches Bewusstsein zu schaffen, um diese alten Identitäten zu überwinden. Also meine Frage wäre jetzt, Sigmund Baumann hat über kosmopolitisches Bewusstsein gesprochen und ich würde gerne wissen, ob Sie sagen, dass dies eine Antwort darauf sein könnte. Dieses Problem, was Antirassismus ist, können wir diese Dynamik, wenn wir über Rasse sprechen, überwinden können? Und wo sehen Sie, wo dieses Bewusstsein entstehen könnte? Wer kann der Urheber sein? Mit Sicherheit nicht der Staat. In Polen hat die Mehrheit der Bevölkerung keinen Zugang zum akademischen Diskurs über Identitäten. Ich frage mich jetzt, wo das möglich ist, wo diese Transformation möglich ist, wo wir das erforschen und untersuchen können. Vielen Dank. Noch die letzte Frage. Bitte, legen Sie los. Ich wollte etwas ansprechen, was wir in dem Song von Kevin James gehört haben, dass Rassismus nicht von Kolonialismus getrennt werden kann. Und Kolonialismus, hierbei geht es ja hauptsächlich um Ausbeutung. Also es ist dieser Diskurs zwischen Rassismus und Antirassismus. Es ist okay, dass man sich dessen bewusst ist. Aber ich glaube, dass wir es nicht von dem Kolonialismus trennen können. Ich denke, es wäre nützlich, die Kolonialisierung zu thematisieren. In welcher Welt leben wir? Haben wir wirklich eine Republik, wie er sagt? Oder welche Regierungsform haben wir? Und welche Ausbeutung wird dadurch ermöglicht? Das sind alles Themen, sollten nicht außen vor gelassen werden. Gibt es noch weitere Fragen? Da drüben, hinten? Vielen Dank. Mein Englisch ist nicht so gut, deswegen möchte ich mich gleich entschuldigen. Ich habe eine Frage für Serhat Karakayali, aber auch an die anderen. Im deutschen Kontext ist der Rassismus nicht nur mit dem Rassismus, ist der Rassismus nicht nur mit dem Kolonialismus verbunden, sondern es hat auch sehr stark mit Migration zu tun. Ich war sehr überrascht von der Solidarität der öffentlichen Bevölkerung im Jahr 2015. Sie erwähnten aber dieses Bild der Familie. Ich verbinde auch die Familie mit einer klaren Hierarchie, Patriarchie. Und das konnte ich auch in dieser Solidaritätsbewegung sehr stark erkennen. Paternalismus vor allen Dingen. Wie können wir diesen Paternalismus loswerden in Solidarität? Das ist die erste Frage. Und zweitens, ich sehe diese Solidarität im Jahr 2015, 2016, dass diese Bewegung zu Brüchen in dem rassistisch-kapitalistischen System geführt hat. Wie können wir diese Sollbruchstellen jetzt nutzen, um dieses System im deutschen Kontext völlig zu zerstören? Ja, hier hinten gibt es noch eine Frage. Hinter mir, es tut mir leid, wenn ich das so formulieren muss. Ich möchte das, was der Letzte gesagt hat, aufgreifen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, der deutsche Kontext, soweit ich ihn kenne, Feminismus musste sich in der zweiten Welle über Klasse artikulieren. Das war die einzige marxistische Sprache, die die Männer verstehen konnten. Und ich möchte nun fragen, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich sehe nicht so viele Diskussionen, die Rasse mit Gender in Verbindung bringen. Und es gibt ein bestimmtes Phänomen, was als Dogma-Line bezeichnet wird, dass bestimmte Dinge nur im Privatrecht geäußert werden können. Und dort, wo Produktion, Ausbeutung gibt und Überschüsse produziert werden und dann gibt es Reproduktion und das ist die Reproduktion findet im häuslichen Umfeld statt. Und ich frage mich, warum diese Dimension in dieser Diskussion nicht aufgegriffen wird. Ich hoffe, Sie haben meine Frage verstanden. Okay. Wer möchte reagieren? Du wurdest angesprochen. Ich glaube, du solltest vielleicht jetzt darauf reagieren. Ich habe keine Antwort auf die letzte Frage. Ich suche diese Antwort, aber deswegen dachte ich, dass es nützlich wäre, die Dinge, die Sie aufgeführt haben, nicht zu ignorieren. Und ich unterstreiche die andere Seite, was ich sehe oder was meine Kollegen machen. Sie sehen nur das. Sie schreiben über Paternalismus, Rassismus. Ich war bei einem Workshop in diesem Jahr über die sogenannte Willkommenskultur. Und alle Präsentationen gingen darum, wie rassistisch, wie kolonialistisch, wie paternalistisch das Ganze ist. Und was diese Initiativen so machen. Und ich halte das für nicht sehr zielführend. Denn auf einer bestimmten Ebene findet man natürlich überall Rassismus und Paternalismus. Und das macht keinen Sinn, diese Initiative und politischen Aktivismus mit Rechtsextremen zu vergleichen, die Flüchtlinge umbringen wollen. Also wenn man politischen Aktionismus und Aktivitäten verstehen möchte, hat man immer wieder mit Widersprüchen zu tun. Und wenn man erfolgreich sein möchte, dass man zum Beispiel keine Grenzen mehr hat, Das kann natürlich kein Kriterium für politisches Handeln sein. Vor allen Dingen für linke, radikale Aktivisten. Dann haben wir in den letzten 200 Jahren gar nichts erreicht. Und wenn das Ziel ist, der Solidaritätsbewegung, der antirassistischen Bewegung, Rassismus völlig auszulöschen, dann war das alles sinnlos. Aber ich glaube, das ist so nicht hilfreich und zielführend. Diese Idee, dass der Rassismus immer und überall das Gleiche ist und bleibt im Laufe der Zeit und überall. Und ich höre das immer wieder in den Diskussionen. Und ein Beitrag aus dem Publikum wird gesagt, ist das nicht vielleicht besser, wenn jemand offen sagt, dass er rassistisch ist? Das bedeutet doch eigentlich, diejenigen, die eine andere Art des Rassismus anwenden und dahinter oder tief drin sind es letztendlich doch Nazis. Und ich denke, wenn ich das aufgreifen kann, was du sagst, Rassismus ist ein Produkt von Praktiken, von Politik, etwas, das kreiert wird durch Institutionen, durch Organisationen, durch Kämpfe. Wenn wir das sagen, dann bedeutet das natürlich auch etwas für unterschiedliche Räume. Und die Banane, dieses Bananenbeispiel, um den Vergleich zu machen, und Israel zu kritisieren, ist die Banane in Deutschland. Und im deutschen Kontext, das Erste, was einem einfällt zu Unterdrückung und so weiter und Rassismus, die Leute in Israel werden erwarten, dass man irgendwas anderes sagen will. Ich sag nicht, dass du das getan hast, aber Rassismus ist etwas und wir brauchen einen Bedeutungsrahmen, Zeichen und Signifikanten für Rassismus. Im Deutschen haben wir einen anderen Rahmen, um die Idee einzuordnen, dass Rassismus nicht überall das Gleiche ist. Und wie jemand, der Todesdrohungen in Großbritannien und in USA erfahren hat, weil er Israel kritisiert hat, müssen hier zwei Dinge gesagt werden in Bezug auf die Kritik des israelischen Rassismus. Rassismus in jeder Zeit, in der es aufkommt, gibt es einen Identifikator zur Abgrenzung. Rassismus ist da in Südafrika unter der Apartheid, in Israel heute. Und dann sind wir ja aus dem Schneider. Wir sind doch nicht rassistisch. Und das zeigt auf die unterschiedlichen Differentiale des Rassismus im Laufe der Zeit. Und ich habe gesagt, dass Rassismus überall durch den Rassismus woanders deutlich wird. Und die Tatsache, dass man leicht Israel kritisieren kann oder auch nicht, man bekommt Todesdrohungen, wenn man das macht und wird öffentlich als Terrorist beschimpft, das zeigt, dass wenn man versucht, die Möglichkeit zu eröffnen, eine kritische Diskussion zu haben in diese Fragen, dann steht das in Beziehung zu Machtstrukturen in unterschiedlichen Räumen. In Südafrika ist das heute noch so. Es gibt hier einen Widerstand in bestimmten Bevölkerungsgruppen. In Frankreich sehen wir solche Phänomene. Es ist sehr kompliziert, sehr viel komplizierter. Wolltest du noch etwas sagen? Ja, ich wollte etwas über das Bewusstsein sagen, um das aufzugreifen, was die polnische Kollegin gesagt hat. Ich finde es sehr traurig, mir vorzustellen, dass Bewusstsein etwas ist, was von Wissenschaftlern geschaffen wird und dann verbreitet wird. Das ist nicht der Fall, sondern umgekehrt ist es so. Wie man bei der Geschichte gehört hat, die ich über das Gefängnis in Kalifornien erzählt habe. Ich habe gehofft, dass ich damit sein können. Obwohl sie sehr viel studiert haben, waren sie keine Wissenschaftler. Und die meisten waren lebenslang in Haft. Die meisten waren verurteilte Mörder. Sie waren Arme, obwohl Reiche das natürlich auch machen. Sie waren arme, weißer, schwarzer oder brauner Hautfarbe. Und sie haben etwas anders verstanden, anders gesehen, wegen der Einschränkungen, in denen sie gelebt haben. Und wir haben verstanden, was das bedeutet. Sie haben nicht so, konnten nicht von der Erfahrung über das Verstehen zur Handlung kommen. Und das Bewusstsein ist nicht von Akademikern geschaffen worden. Wer von uns lebt es, weil es wichtig ist? Das ist richtig. Aber was wir doch machen, und hier zitiere ich Paul Gilroy, mein Freund, wir greifen auf, was wir in den Straßen hören. Wir erfinden nichts. Okay, Bewusstsein. Also, man muss dafür nicht zur Schule gehen. Wir müssen aufmerksam sein. Ich wollte nochmal die Gender-Frage aufgreifen und Kolonialismus. Gender, wenn wir hier über die Tatsache sprechen und David und andere, dass Sexismus und Rassismus eng miteinander verwoben sind im Kapitalismus. Und das bedeutet, der Kapitalismus braucht Ungleichheit, entweder rassistische oder rassische Ungleichheit oder Sexismus. Wir könnten vielleicht diskutieren, was ich vorgeschlagen habe, dass die Frauenrechte auch als rassistisches Vokabular heute in Westeuropa genutzt werden. Das ist eine Diskussion, die wir brauchen. Wir können nicht alles abdecken. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall müssen wir dieses diskutieren. Zur Frage des Kolonialismus, natürlich. Carrie Jean spricht darüber. Und wir wissen, dass in Frankreich es eine Unterdrückung der kolonialen Vergangenheit gibt. Und auch die Geschichte der Sklaverei nicht thematisiert wird. Sklaverei. Die Rolle, die die Sklaverei gespielt hat in der Erstehung von Frankreich, der Kultur und der Philosophie gespielt hat, wird nicht thematisiert. Es ist der Umgang mit der kolonialen Vergangenheit ist sehr zukunftsgerichtet. Wir müssen jetzt weitermachen, nach vorne gucken. Und so wie Rassismus findet nun seinen Weg und entlehnt nun Dinge aus der kolonialen Vergangenheit. Ich denke aber, wir müssen uns mit den Dingen befassen, die nicht mit der kolonialen Vergangenheit zu tun haben. Nicht direkt. Selbst in Frankreich. Und wie viele von uns sagen, und wir müssen uns diese unterschiedlichen Ebenen anschauen, die häufig nicht miteinander in Beziehung stehen, aber sie sind da. Aber du wolltest noch etwas sagen, das bringt das auf, was du gesagt hast. Die Frage des Christentums und Kolonialismus hat mich wirklich angesprochen. Ich bin aufgewachsen in einem Ghetto von christlichen Missionaren, was von US-Missionaren aufgebaut worden war, um Ärztinnen auszubilden. Und das ist jetzt eine der Top 3 Schulen in Indien, eine tolle Bildungsinstitution. Aber es wurde vom World Council of Churches finanziert. Und dort herrscht die Mentalität, das Christentum zivilisiert. Und das ist Teil des Kolonialismus. Und die Christianisierung hat einen wichtigen Teil in Südindien gespielt. Ich bin mit einem blonden, blauäugigen Jesus aufgewachsen und ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, obwohl ich Geografie studiert habe und die Geschichte der Geografie mir angeschaut habe, dass es dort, wo Jesus herkommt, es keine blonden, blauäugigen Menschen gibt. Und das kam dann erst später, aber wenn wir jetzt mal nach vorne spulen, dort, wo die Christen und die Muslime in Indien eine Minderheit sind oder Mehrheit sind und verfolgt sind, in dieser Hindu-Nation. Indien wurde als diese Hindu-Nation neu kreiert. Und das ist sehr problematisch mit dem ganzen Faschismus, der damit einhergeht. Die Christen, die Missionare, und das waren alles Arbeiter, die Christen, die umgebracht worden sind. Es gibt eine aktive Bewegung für interreligiöse Bewegungen. Es gibt welche, die Paare, die unterschiedliche Religionsangehörigkeit haben, auseinanderbringen wollen. Aber das hat nicht aufgehört. Die Briten sind weggegangen und ich diskutiere das gerne provokativ zu Hause, wie wir diesen Kolonialismus in unterschiedlicher Art und Weise reproduzieren. Wir machen das jetzt mit der Kaste, mit den Kasten, mit den Hindus, dass wir sagen, wir haben eine bestimmte Hindu-Identität, wir machen das mit den Muslimen, wir machen das mit den Christen. Das ist so wie Kakerlaken, die verschwinden einfach nicht. Wir müssen bewusst sein, dass das nicht so. Katzen fressen Kakerlaken? Das ist mir neu. Katzen und Kakerlaken. Gut. Um 19:30, daran möchte ich Sie alle erinnern, dass es einen Vortrag gibt. Das ist heute, ist das richtig? Ein Vortrag von Etienne Balibar und dann mit Reaktion darauf von Virgula Gabi und Kaushik Sundararajan und Diskussion danach. Und da das 19:30 stattfindet, müssen wir jetzt schließen. Möchtest du noch etwas sagen? Ich möchte diesen fantastischen Panelisten erst einmal ganz herzlich danken. Sie haben etwas Licht in die Unverständlichkeit des Rassismus gebracht. Vielen Dank dafür. Und Sie waren ein ganz fantastisches Publikum. Ganz herzlichen Dank.